Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Mindestlohn für Azubis, er kommt vermutlich schon ab nächstem Jahr. Die Ausbildung zum Psychotherapeuten, sie soll Studierende nicht mehr in die Schuldenfalle locken. Auch hier ist alsbald Besserung in Sicht, nur nicht für alle. Außerdem, was tut sich an der Basis dort, wo Bildung beginnt? An den Schulen. Wir starten heute mit einer Serie aus den Bildungslaboren in Deutschland. In den kommenden 3 Wochen besuchen wir Hotspots der Lernforschung. Ich bin Thekla Jahn, herzlich willkommen. Lehrjahre sind keine Jahre, keine verlorenen Jahre, im Gegenteil. Aber Schulden sollte kein Auszubildender in der Zeit machen müssen. Und da Auszubildende ja auch für ihren Betrieb etwas leisten und nicht nur kosten, muss es dafür eine angemessene finanzielle Anerkennung geben. Jetzt, Sie werden es heute schon gehört haben, will die Bundesregierung einen Mindestlohn für alle Auszubildende auf den Weg bringen. Am Mittwoch soll die Reform des Berufsbildungsgesetzes vom Kabinett beschlossen werden. Alfred Schmidt mit den Einzelheiten.
Mehr Geld und mehr Anerkennung. Bundesbildungsministerin Karliczek, CDU, sagt, sie wolle für die Azubis in Deutschland vor allem diese 2 Dinge erreichen. Auszubildende in Deutschland sollen zum ersten Mal eine Untergrenze für ihre Entlohnung bekommen. Und ihre berufliche Bildung soll mithalten können im Vergleich zu jungen Leuten, die lieber studieren gehen. Die Große Koalition habe sich geeinigt, erklärte das Bundesbildungsministerium. Vom kommenden Jahr an sollen Azubis mindestens 515 Euro pro Monat bekommen. Stufenweise soll dieser Betrag steigen auf 620 Euro im Jahr 2023. Außerdem sollen 3 Fortbildungsstufen gesetzlich verankert werden und zusätzlich zum bestehenden Titel Meister weitere Abschlüsse definiert werden. Die Ministerin kann sich auf die Zustimmung der Großen Koalition dabei verlassen. Hinter den Kulissen wurde gerungen um die Höhe des Mindestlohns. Auf Drängen der SPD wurden die Sätze angehoben. Von der Opposition kommt bislang ein geteiltes Echo. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, dies sei das richtige Signal. Schon für die sozialen Berufe hätten die Grünen dies gefordert. Umso besser, dass es nun für alle gelten soll.
Eine Mindestausbildungsvergütung, gerade für diejenigen, die sich in sozialen Berufen einbringen in unsere Gesellschaft, das ist der absolut richtige und wichtige Schritt. Und das brauchen wir dann aber für alle Ausbildungsberufe.
Die FDP dagegen tut sich schwer. Fraktionsvize Michael Theurer sieht im Mindestlohn für Azubis einen staatlichen Eingriff in die Eigenständigkeit der Tarifpartner.
Wir sind sehr kritisch, was staatlich regulierende Eingriffe angeht, denn wir glauben, dass die Tarifpartner das besser lösen können.
Für die Mindestlohnpläne dürfte die Mehrheit sicher sein. Schon am Mittwoch soll das Bundeskabinett grünes Licht für den Gesetzentwurf geben und ihn in Richtung Bundestag auf den Weg bringen.
Der geplante Mindestlohn für Azubis, lange ersehnt, jetzt in Sicht. Eine gute Idee? Ein Zwischenruf von Nina Barth.
Ein Mindestlohn für Azubis ist lange überfällig. Es geht um die Anerkennung der Leistung der Auszubildenden, heißt es im Bericht des Bundesbildungsministeriums. Aber es geht ganz einfach auch darum, mit dem Geld einigermaßen klarkommen zu können. Und ja, vielleicht sagt der ein oder andere kleine Betrieb, das ist uns zu teuer. Aber ich bin davon überzeugt, einen Einbruch der Azubi-Zahlen wird es nicht geben. Denn, wir erinnern uns, die Diskussion gab es auch schon bei der Einführung des generellen Mindestlohns. Der hat sich entgegen aller Befürchtungen auch nicht als Jobkiller entpuppt. Und noch ein anderer wichtiger Aspekt. Neben dem Gesellen und dem Meister wird auch noch der Abschluss Bachelor oder Master eingeführt. Das ist gut, weil es die Qualifikationen auf dem internationalen Arbeitsmarkt vergleichbar macht. Und noch wichtiger, damit wird die Ausbildung aufgewertet. Es ist ein klares Signal der Politik, Studium und berufliche Bildung sind gleichwertig.
Eine finanziell prekäre Situation erleben nicht nur Azubis, sondern auch Studierende, die Psychotherapeuten werden wollen. Am Anfang ihrer Ausbildung steht das Studium der Psychologie. Wenn Bachelor und Master überstanden sind, ist aber noch lange nicht Schluss. Eine mehrjährige Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten steht an und die ist keineswegs kostenlos. Derzeit müssen Studierende sie noch selbst bezahlen und das kann in die Zigtausende gehen. Das soll sich nun ändern. Ende vergangener Woche war die Reform der Psychotherapeutenausbildung in erster Lesung im Bundestag. Am kommenden Mittwoch gibt es dort eine Anhörung zum Thema. Allerdings, wer bereits jetzt mit dem Studium begonnen hat, wird ganz gleich, wie es mit dem Reformvorhaben ausgeht, davon finanziell nicht profitieren, sondern zahlen müssen. Eine Hypothek auf die Zukunft. Dagegen regt sich Widerstand an den Unis. Kai Rüßberg berichtet.
Susanne Zorn war schon immer eine Top-Schülerin. Abi mit einer 1. Nur so konnte sich die engagierte junge Frau zum Psychologiestudium an der Bochumer Ruhr-Universität einschreiben. Denn der Numerus Clausus gehört zu den höchsten aller Studienfächer. Nach 5 Jahren war sie fertig, Psychologin mit Masterabschluss. Und trotzdem muss sie quasi noch einmal von vorne anfangen.
Um therapieren zu dürfen und es mit den Krankenkassen abrechnen zu können, macht man eben diese Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Und da gibt es eben verschiedene Richtungen und ich mache eben die verhaltenstherapeutische Weiterbildung.
Mindestens 3 weitere Jahre dauert diese Zusatzausbildung nach dem Studium. Viele brauchen länger, weil sie währenddessen Geld verdienen müssen, sagt Zorn.
Man zahlt eben für die Ausbildung sozusagen an das Ausbildungsinstitut Geld, dafür, dass man eben am Wochenende Seminare hat. Je nach Ausbildungsinstitut schwankt es, ist es im Schnitt bei der Verhaltenstherapie bei 20.000 Euro.
Und damit ist sie noch gut bedient, denn an den anderen Instituten in Deutschland kostet die Ausbildung zur Psychotherapeutin ein Mehrfaches, bis zu 70.000 Euro.
Es sind eben unterschiedliche Kosten, die Seminare, die man am Wochenende hat, dann aber auch für Supervision, das heißt, wenn man weiter in der Ausbildung ist, das heißt, man schaut sich die einzelnen Therapiestunden an, was man getan hat da, wie es gelaufen ist und was eben noch besser laufen kann, das heißt, man erhält da Unterstützung, dann eben auch Selbsterfahrungen und damit auch vielleicht lernt, mit welchen Patienten kann ich arbeiten.
4 Tage pro Woche therapiert sie nun an einer Klinik Patienten, wird aber dafür wie eine Praktikantin mit wenigen 100 Euro bezahlt. Einen weiteren Tag pro Woche arbeitet sie an der Universität und an den Wochenenden finden ihre Seminare statt. Das Geld für ihren Lebensunterhalt, die Lehrmittel, ihre Fahrten und die enormen Kosten für die Ausbildung muss sie sich zusammenleihen.
Meine Eltern strecken mir das vor und ich zahle das dann irgendwann wieder ab. Also man kann eben auch noch Studienkredite sozusagen nehmen oder, ich weiß nicht, andere Verwandte, die Geld haben, ich weiß es nicht. Ne? Also entweder man nimmt einen Kredit oder hat jemanden, der einen da das Geld vorstrecken kann. Oder man arbeitet noch Vollzeit nebenher, macht noch andere Berufe.
Nur wenige Psychotherapeuten in Ausbildung haben das Glück, eine Klinik zu finden, die sie so gut bezahlt, dass sie davon leben können. Diesen Zustand will der Gesetzgeber nun mit einer Reform grundlegend ändern. Künftig soll die Ausbildung Bestandteil eines eigenen Studiengangs werden. Zudem werden sie einige weitere Kompetenzen erhalten. Als Begründung für das Gesetzesvorhaben sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Februar:
Abgesehen davon, dass die Therapeuten in der Ausbildung heute häufig schlecht bezahlt werden, ist diese Trennung weder zeitgemäß noch attraktiv.
Das Gesetz hat aber aus Sicht der aktuell Studierenden sowie der Psychotherapeuten in Ausbildung einen gravierenden Haken. Sie werden davon nicht profitieren. Und noch mehr. Nach einer kurzen Übergangszeit werden sie gar keine Möglichkeit mehr haben, Psychotherapeut zu werden, heißt es in einer Petition an den Deutschen Bundestag. Cedric Kierstein vom Bochumer Fachschaftsrat zählt noch weitere Benachteiligungen auf.
Ich finde es ungerecht, in der Übergangszeit, wenn die Studierenden ab 2020 oder 2021 dann mit dem Master durch sind, haben die Approbation und mindestens die Kohorte davor ist dann währenddessen in der Ausbildung. Beide haben einen Masterabschluss in Psychologie, 5 Jahre Vollzeit studiert und die neuen Psychotherapeuten in Ausbildung oder Weiterbildung werden Vollzeit bezahlt, entsprechend eines 5-jährigen Studiums, während die Psychotherapeuten in Ausbildung nicht bezahlt werden, sondern zwischen 14, 20 und 70.000 Euro für die Ausbildung bezahlen müssen.
Die Online-Petition wurde vor 2 Wochen beim Bundestag eingestellt und hat im Internet bereits mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt. Wenn innerhalb der kommenden 2 Wochen weitere 30.000 Bürger online unterzeichnen, muss sich das Parlament mit den Einwänden beschäftigen.
Die Klagen über schlechten Unterricht, über unmotivierte Schülerinnen und Schüler, über Inklusionsprobleme und zu hohe Schulabbrecherquoten reißen nicht ab. Woran liegt das? Wir lernen Schüler und Studierende kennen, aber wie lernen die am besten? Und wie versuchen Wissenschaftler genau das herauszufinden?
Campus und Karriere. Labor.
In unserer Rubrik Labor berichten wir über neue Studien und Erkenntnisse aus Pädagogik und Bildungsforschung. In den kommenden 3 Wochen wollen wir renommierte Forschungseinrichtungen in Deutschland vorstellen und der Frage nachgehen, was aus den Bildungslaboren auch tatsächlich an den Schulen ankommt. Hotspots der Lernforschung haben wir diese Serie genannt. Daniela Remus ist dafür durch die Republik gereist. Sie war am Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung, hat das Zentrum für Lehrer- und Lehrerinnenbildung der Universität Halle-Wittenberg besucht, beim Hector-Institut in Tübingen vorbeigeschaut und eine bundesweit einzigartige Laborschule in Bielefeld besucht. Wir werden alle diese Hotspots bis Ende Mai bei uns in Campus und Karriere vorstellen. Heute starten wir mit dem ersten Ort, an dem Daniela Remus Halt gemacht hat, Frankfurt am Main. Das dortige DIPF, das Leipzig-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, ist unter anderem an den PISA-Studien, also den international vergleichenden Schulstudien, beteiligt und insofern bundesweit bekannt.
Wir wollen, dass die Realität von Bildungspraxis in Deutschland durch unser Tun besser wird.
Markus Hasselhorn, geschäftsführender Direktor des Instituts.
DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main.
Das Institut wurde 1951 mit Unterstützung der amerikanischen Militärbehörde in Frankfurt gegründet. Deshalb der erste Teil des Namens, DIPF, Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung.
Bundesweit bekannt ist das DIPF heute vor allem deshalb, weil es die internationale Vergleichsstudie PISA in Deutschland durchführt und alle 2 Jahre den nationalen Bildungsbericht erstellt. Schwerpunkt der rund 150 Bildungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Wie lernen junge Menschen von der Kita bis zur Hochschule? Deshalb laufen Projekte zur Rolle des Ganztagsunterrichts, zum digitalen Lernen oder zur Frage, wie Geflüchtete in den Schulalltag integriert werden können. Aktuell arbeiten die Forscherinnen und Forscher an der Frage, wie die Lesekompetenz von Kindern mit Migrationshintergrund verbessert werden kann.
8 Uhr morgens in einer Offenbacher Grundschule. Neben den Kindern der 4. Klasse sind heute auch 2 Wissenschaftlerinnen vom DIPF da.
Wie schon beim letzten Mal gilt, dass niemand außer uns vom Merle-Team deine Antworten sehen kann.
Mit den Fragebögen wird getestet, wie gut die Kinder lesen können. Denn die Lesekompetenz am Ende der 4. Klasse entscheidet darüber, wie erfolgreich ein Kind auf der weiterführenden Schule lernen wird. Der Test besteht aus unvollständigen Texten, in die die Schülerinnen und Schüler angebotene Wörter einfügen müssen. Ein Beispielsatz: Bei den Beuteltieren kommen die Kleinen oder Klone oder Keime nach kurzer Tragezeit zur Welt. Wie nennt man den Nachwuchs der Beuteltiere? Der passende Begriff muss eingesetzt werden. Nach 1 Stunde ist der Test geschafft.
Merle steht für mehrsprachigkeitssensibles, reziprokes Lehren. Und weil das nicht ganz so griffig ist, versuchen wir daraus immer irgendwie schöne Akronyme zu bilden und haben dann halt Merle genommen, was im Französischen Amsel heißt, und dann sozusagen gleich auf diese mehreren Sprachen sozusagen abzuzielen mit dem Akronym auch für die Studie.
Und darum geht es in dem Projekt. Die Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die bei der Lesekompetenz besonders häufig Probleme haben, sollen sich zu zweit oder zu dritt mit einem deutschen Text beschäftigen. Aber, das ist das Neue und Besondere dieses Ansatzes, sie dürfen dafür ihre Muttersprache nutzen, erklärt Projektleiterin Dominik Rauch.
Und das soll sie sozusagen dazu ermutigen, sich über den deutschen Text, wenn es ihnen passt, auch in ihrer Familiensprache zu unterhalten, um ein tieferes Verständnis zu bekommen.
Damit das klappt, müssen mehrere Kinder in einer Klasse dieselbe Herkunftssprache teilen und kooperativ zusammenarbeiten. Die herkömmlichen Sprach- und Leseförderungen hätten zu wenig daran geändert, dass Kinder mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft in der Schule scheitern. Das will Dominik Rauch verändern, nachdem sie jahrelang frustriert die PISA-Studie ausgewertet hat.
Die Schüler mit Migrationshintergrund, und das sind halt in den allermeisten Fällen auch mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, die schneiden schlechter ab als ihre Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Und also ich glaube, als ich da das 3. oder 4. Mal, also immer im Abstand von 3 Jahren, dasselbe Kapitel geschrieben habe, habe ich irgendwann gedacht, so, und was könnte man jetzt mal machen, ne, anstatt in 3 Jahren wieder denselben Bericht zu schreiben?
Die Frankfurter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kooperieren eng mit den Schulen, um das Konzept des Projekts praxisnah zu gestalten. Die Aufgaben sind klar strukturiert, die Zeiteinheiten genau vorgegeben. Trotzdem gibt es auch spielerische Elemente. Ein Stift nämlich, der auf Knopfdruck die Fragen zum deutschen Text auf Sprachen wie Arabisch, Türkisch oder Persisch vorspielt. Der Rückgriff auf die Herkunftssprache soll die Kinder stärken, auch wenn sie ihnen nur als gesprochene Sprache geläufig ist. Der Stift ist dafür ein gutes Hilfsmittel. Und gleichzeitig können die straff strukturierten Unterrichtseinheiten mit den klaren Zielvorgaben die Kinder dabei unterstützen, das Lernen selbst zu lernen.
Also sich sozusagen am Anfang, bevor ich mich hinsetze und mir etwas erarbeite, überlege, was sind denn eigentlich meine Ziele? Was möchte ich jetzt erreichen? Was möchte ich jetzt machen? Sich das ganz konkret vorzunehmen und das dann eben am Ende der Stunde zu reflektieren und zu schauen, inwiefern hat das geklappt.
Denn wie das geht zu lernen, welche Strategien besonders geeignet sind, dafür gibt es bisher in den meisten Schulen noch kein verbindliches Konzept, erklärt Viktoria Kramer, Mitarbeiterin am Merle-Projekt.
Lernstrategien sind im Kerncurriculum in Hessen auf jeden Fall verankert, aber auf welche Weise das dann im Unterricht tatsächlich vorgenommen wird, das ist eben nicht festgemacht.
Das Projekt Merle läuft zurzeit in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ausgewertet wird im Herbst dieses Jahres. Und wenn es die Erwartungen des DIPF bestätigt, soll es zum festen Bestandteil des Grundschulunterrichts werden. Aber Institutsleiter Markus Hasselhorn bittet um Geduld.
Also um wirklich die Wirkung zu erzielen, die Sie auch berechtigterweise haben wollen, bedarf es mehr als des Atems von 4 Jahren.
Binationale Schülerbegegnungen sind nicht nur so kurz vor der Europawahl am 26. Mai ein Gewinn. Sie lassen sich auch gut in den Schulalltag integrieren, wie das folgende Beispiel zeigt. In der Woche nach Ostern reiste eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 bis 12 eines Dresdner Gymnasiums zu einem Schülerseminar nach Polen. Sie waren auf Initiative ihres Geschichtslehrers in die deutsch-polnische Jugendbegegnungsstätte auf Gut Kreisau eingeladen. Gut Kreisau war während des Nationalsozialismus Treffpunkt einer bürgerlichen Widerstandsgruppe. An genau diesem historischen Ort trafen sich also die Gymnasiasten beider Länder. Ziel war es, sich intensiv und gemeinsam mit 4 namhaften Forschern mit der Frage zu befassen, welche Verantwortung Wissenschaftler in einer Diktatur haben. Beeindruckt und nachdenklich sind die Schüler zurückgekehrt und haben jetzt zurück in Dresden und im Nachklapp zum Seminar gemeinsam über ihre Erfahrungen im Unterricht gesprochen. Alexandra Gerlach hat einige der Teilnehmer getroffen.
Regina, 10. Klasse am Gymnasium in Dresden-Klotzsche, war neugierig, als sie die Einladung ins schlesische Kreisau bekam.
Bevor ich hingefahren bin, hatte ich mich natürlich ein bisschen über den Kreisauer Kreis informiert, aber so generell wusste ich vorher nicht wirklich viel.
Anders Florian, 17 Jahre alt, Jahrgangsstufe 12 mit Leistungskurs Geschichte. Er hat sich bereits intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt.
Wir hatten kurz vorher im Rahmen des Geschichtsunterrichts dazu ein Projekt angefertigt im Rahmen des Widerstands im Nationalsozialismus. Und dadurch hatte ich dann auch so zum ersten Mal wirklich Zugang zu Kreisau. Vorher hatte ich das nicht gehört.
Seit 75 Jahren steht Kreisau für Widerstand gegen die NS-Diktatur. Mutigen politischen Widerstand, für den die Eigentümer des schlesischen Gutes Kreisau, die Familie von Moltke und ihre Verbündeten, einen hohen Preis zahlten. Fast alle verloren ihr Leben. Ihr Schicksal stand am Beginn des binationalen Schülerseminars in Kreisau und beeindruckte die Jugendlichen wie den 17-jährigen Sebastian.
Also ist jetzt kein besonders prägnantes Ereignis im Bewusstsein der Leute, aber es ist halt dort in diesem Gelände sehr gut aufgearbeitet und auch sehr facettenreich. Das hat mich fasziniert.
16 deutsche und 9 polnische Gymnasiasten trafen hier aufeinander. Und es dauerte einen Moment, so erzählt Regina, bis erste Unsicherheiten überwunden waren.
Also das Zusammentreffen war sehr interessant. Am Anfang natürlich waren beide Schülerseiten sozusagen noch sehr vorsichtig und man hat nicht so viel miteinander geredet, aber wir haben uns dann größtenteils auf Englisch unterhalten und da war die Kommunikation dann auch sehr gut und am Ende ist man dann eigentlich richtig als Gruppe zusammengewachsen und das war dann echt schön.
Nationale Animositäten spielten keine Rolle. Nach einem Einführungsvortrag über die Entstehung und Funktionsweisen von Diktaturen hörten die Schülerinnen und Schüler Vorträge von 4 namhaften Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachgebieten. Einen Molekularbiologen, einen Historiker, einen Militärhistoriker und einen Politologen. Im Mittelpunkt die Frage, wie es um die Verantwortung des Wissenschaftlers in einer Diktatur steht. Der 17-jährige Schüler Sebastian wunderte sich zunächst.
Ich habe am Anfang gedacht, was will ein Mikrobiologe zu einem historischen Thema sagen? Da war ich wirklich so, was wird das wohl? Und dann war ich wirklich gebannt.
Der Molekularbiologe Professor Jens Reich, geboren 1939, hat mehrere Diktaturen erlebt, sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion. In seiner wissenschaftlichen Laufbahn in der DDR hat er mehrfach Widerstand geleistet und wurde dafür sanktioniert. Bekannt geworden ist er als parteiloser Bürgerrechtler des Neuen Forums während der Friedlichen Revolution. Von ihm erfuhren die Schüler, wie schwierig es war, in einer Diktatur Widerstand gegen staatlich gelenkte Forschungsvorhaben zu leisten.
Und dass man da gemerkt hat, dass das eigentlich Irrlehren sind, die da verbreitet wurden, aber man konnte da nicht wirklich dagegen sein, weil er hat ein anderes Beispiel noch genannt, dass zum Beispiel ein Mann, der das getan hat, in der Mensa komplett ausgeschlossen wurde. Also dann, man hat ihn dann wie ein Unmensch wahrgenommen, der dann ganz alleine saß, 10 Meter Abstand. Man wollte ihn nicht anfassen, als würde man die Pest bekommen. Sacharow hieß der Mann.
Unter dem Eindruck der unterschiedlichen Vorträge erarbeiteten die deutsch-polnischen Schülergruppen Plakate, ein Feature, ein bilinguales Theaterstück und Poetry Slam.
Der Führer rief, ich folgte bloß. Sein Befehl machte mich groß. Und zu gehorchen war meine Pflicht. Denn eine Straftat war es nicht. Doch was ist mit meinem eigenen Gewissen? Wird es jemals wieder rein? Kann ich die Stimmen der Opfer einfach so niederschreien? Oder bleibe ich besessen von der Mitschuld an ihrem Tod?
Nachdenklich reagieren die Teilnehmer auf die Frage, welche Gedanken sie aus Kreisau mitgenommen haben. Die 17-jährige Selma beschäftigt eines.
Ob man als Wissenschaftler sagt, ich weiß, dass jetzt gerade eine Diktatur stattfindet und dass ich nicht frei bin. Und dann stellt sich mir persönlich halt auch die Frage, ob man da überhaupt wissenschaftlich arbeiten will und ob man das mit sich selbst vertreten kann.
Falk Drechsel, der Dresdner Geschichtslehrer, auf dessen Initiative dieses besondere Seminar zustande kam, ist zufrieden mit dem Verlauf, den Projektergebnissen und der positiven Resonanz der Schüler. Sein Fazit?
Dass ich meine Schüler unterschätze.
2020 soll es eine Neuauflage geben, wieder unterstützt vom sächsischen Innenministerium, das gut 9.000 Euro zum Seminar in Kreisau beisteuerte. Dr. Jens Baumann vom Ministerium.
Eigentlich kann man mit wenig Geld hier eine ganze Menge erreichen und das waren 24 Schülerköpfe. Da hat sich eine Menge bewegt.
Hashtag Kopfstimme, darunter sind satirische Alltagsmusicals im Funkkanal zu finden. Gleich dazu mehr bei den Kollegen von Corso, Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Thekla Jahn.